So, fertig soweit. Kurzes 10 vor 10. Bist du dabei?
Bin bei dir.
Patient männlich, ca. 50 Jahre, Hochrasanstrauma bei Frontalzusammenstoß, PKW versus PKW, ist aktuell kritisch bei schwerem SAT und Vigilanzminderung GCS7 beatmet. Deshalb Load, Go and Treat Entscheidung jetzt einladen und direkt los in die nächste Neurochirurgie. Alles Weitere machen wir während der Fahrt. Hat jemand Ideen, Fragen? Haben wir noch was vergessen?
Die nächste Neurochirurgie, fast 40 Minuten Fahrt mit Signal mindestens.
Ja, ich weiß, können wir aktuell aber nicht ändern. Los geht's.
Ich würde sagen, wir können das doch ändern.
Ja, sieht ganz so aus.
Notfalleinsatz.
Und damit sind wir mittendrin in der offiziellen Luftrettungsfolge unseres Podcasts Notfalleinsatz retten von Thieme. Ich bin Mike, Notfallsanitäter, Praxisanleiter und HEMS-TC. Das wird heute noch wichtig.
Und mein Name ist Gabi, ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und Redakteurin bei Thieme.
Ja, erstmal ein kurzes Dankeschön nochmal an alle unter euch, die uns wieder eingeschaltet haben und uns zuhören, an alle Hörerinnen und Hörer. Und mir sei die kurze Erinnerung vergönnt. Donnerstag, 16. Mai, sehen wir uns auf der Redmobil. Da sind wir für euch unterwegs im Auftrag und werden eine wunderschöne Folge aufnehmen. Freue ich mich drauf.
Ja.
Ja, und wie in unserem frei erfundenen und fiktiven Fallbeispiel eingangs hier schon deutlich gemacht, es geht um die Luftrettung, es geht um Hubschrauber. Und ich will nicht nur schwärmen, sondern vor allem Informationen bieten. Die Folge soll ja einen gewissen Weiterbildungscharakter haben, das soll auch erhalten bleiben. Und ja, in meiner Vorstellung soll diese Folge ein kleiner Guide für die Straße werden und euch einen kleinen Einblick verschaffen.
Ich glaube, das interessiert ganz viele Hörerinnen und Hörer, aber was, glaube ich, auch noch viele interessiert, ist, wie du denn eigentlich zur Luftrettung gekommen bist. Das wünschen sich doch einige.
Ganz kurz und knapp gesagt, ich habe mich beworben und wurde eingestellt. Also mehr ist es tatsächlich auch gar nicht. Das ist jetzt kein Ding der Unmöglichkeit, aber es ist natürlich eine gewisse Herausforderung, denn es kommen halt auf wenige Stellen sehr, sehr viele Bewerberinnen und Bewerber. Mhm. Das ist eigentlich so der Hauptpunkt. Und sicherlich ist die Luftrettung ein spezialisierter Bereich der Präklinik und so sollte man sich in seiner Vorbereitung auf diese Stelle halt ja auch möglichst gut spezialisieren. Und Weiterbildungen und Fortbildungen helfen dabei sehr, vor allem halt in Bezug auf die Tätigkeit als HEMS. Und zum einen ist es sicherlich von Vorteil, Erfahrung zu haben, zum Beispiel als organisatorischer Leiter Rettungsdienst oder organisatorische Leiterin, Managementaufgaben zu übernehmen im Cockpit oder an der Einsatzstelle wird das relevant. Dann jegliche Kursformate natürlich, alles machen, was man kriegen kann, PHTLS oder ITLS, ein ALS-Kurs, Kinderreanimation und so weiter und so fort. Da gibt es nichts, was nicht förderlich wäre. Mhm. Vorkenntnisse im Intensivtransport sind sehr, sehr wichtig, da eben der Intensivtransport eine erhebliche Aufgabe der Luftrettung darstellt. Und eine gewisse Berufserfahrung hilft natürlich ebenso, vor allem bei der Patientin-Patienten-Einschätzung. Hier wird von den meisten Anbietern in der Luftrettung auch mindestens 5 Jahre oder so wird da verlangt, steht dann in den Stellenausschreibungen drin. Ja, und nicht zuletzt, das muss man einfach mitbringen, eine hohe Stressresistenz, eine gute Auffassungsgabe, der Workflow im Cockpit und natürlich auch an der Einsatzstelle, der ist immens. Und ja, das muss man verarbeiten können und da muss man auch cool bleiben und ja, Ruhe bewahren. Die Aufzählung, die ich jetzt gerade gemacht habe, ist jetzt aber auch kein Stellenprofil und ganz und gar nicht abschließend. Das ist mir jetzt eher so auf die Schnelle eingefallen. Aber letztendlich rein rechtlich gibt es da jetzt keine weiteren Voraussetzungen, auf dem Hubschrauber arbeiten zu dürfen. Man braucht dann nach Einstellung lediglich zum Beispiel eine medizinische Tauglichkeitsuntersuchung vom Fliegerarzt oder eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, eine Zuverlässigkeitsbescheinigung von der Polizei, in der dann quasi manifestiert ist, festgeschrieben ist, dass man kein Verbrecher ist und dann kann es losgehen.
Okay, und jetzt verrat uns doch mal, wo man dich am Himmel sehen kann.
Also ich bin tätig in Gießen, auf dem dortigen Christoph Gießen oder auch Christoph 90. Und das ist ein Hubschrauber der Johanniter Luftrettung, ein Airbus H145. Und selbstverständlich gibt es in Deutschland noch andere Anbieter in der Luftrettung. Als Big Player kennen wir hier die ADAC-Luftrettung und natürlich auch die DRF-Luftrettung. Die will ich nicht unter den Tisch fallen lassen, denn die prägen natürlich die Luftrettung in Deutschland ganz maßgeblich. Aber ich persönlich bin eben für die Johanniter-Luftrettung tätig. Entsprechend wird es jetzt in dieser Folge auch hauptsächlich um die Johanniter gehen. Und einzelne Dinge können bei den anderen Anbietern selbstverständlich abweichen. Nur eins haben wir alle gemeinsam. Das ganz sicher, wir haben alle Hubschrauber und können Patientinnen und Patienten darin mitnehmen.
Okay, wer steigt denn jetzt aus einem Hubschrauber alles aus?
Ja, als erster tatsächlich ich als HEMS-TC. Das liegt am Absichern. Das bedeutet, sobald wir gelandet sind, geht die Tür auf und ich gehe nach draußen und passe auf, dass niemand an den Hubschrauber herantritt, der sich irgendwie in Gefahr begeben könnte. Das will ich auch gleich mit einer kleinen Bitte verknüpfen. Wenn der Rotor läuft, dann bitte nicht herantreten. Haupt- und Heckrotor sind lebensgefährlich. Der Heckrotor hat einen Sog. Ja, also wenn man das nicht weiß, das kann ganz schlimme Folgen haben. Mhm. Und meine Aufgabe ist es wirklich hier aufzupassen, dass niemand mit dem Fahrzeug an den Hubschrauber ranfährt und dass natürlich sich auch keine Personen im Gefahrenbereich befinden. Mhm. HEMS-TC, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, das steht für Helicopter Emergency Medical Service Technical Crew. Member. Mhm. Und das ist, ja, was für Aufgaben hat der HEMS-TC? Zum einen natürlich die Assistenz des Piloten, also zum Beispiel durch dieses Absichern, wie eben schon gesagt. Ich überwache aber auch beim Start den Triebwerkstart von außen. Das heißt, ich stehe dann im Sichtfeld des Piloten und überwache, dass hinter dem Hubschrauber alles in Ordnung ist und dass alles normal läuft. Mhm. Danach kommt immer so ein kleiner Outside-Check oder auch Walkround genannt. Da gehe ich einmal um die Maschine rum, kurz bevor wir losfliegen, und mache nochmal so einen abschließenden Check. Sind alle Türen zu? Läuft irgendwo Öl aus, theoretisch oder so? Also einfach, dass da wirklich auch alles safe ist. Und dann natürlich die gemeinsame Cockpitarbeit. Wir gehen zusammen mit dem Piloten Checklisten durch, wir machen die Luftraumbeobachtung gemeinsam mit dem Piloten. Ist ein ganz, ganz vielfältiges Aufgabengebiet. Am Einsatzort natürlich dann eine Beteiligung an der Patientenversorgung, also die Assistenz des Notarztes oder der Notärztin. Mhm. Und je nachdem eine mehr oder weniger aktive Mitarbeit an der Patientenversorgung. Oder ganz oft sind RTW und NEF vor Ort, da läuft das alles schon wunderbar. Dann kümmere ich mich persönlich eher um Organisatorisches, halt denen den Rücken frei, kläre eine Zielklinik ab oder bereite den Transport vor. Mhm. Aber auch hier ist diese Aufzählung jetzt natürlich nicht abschließend. Mhm. Und als nächstes steigt dann die Notärztin oder der Notarzt aus. Das sind sehr erfahrene Ärztinnen und Ärzte. Bei uns auf Christoph Gießen sind das hauptsächlich Anästhesisten der Universitätsklinik Gießen und Marburg. Und der Arzt oder die Ärztin hat jetzt keine direkte fliegerische Aufgabe. Die gelten als Passagier, sitzen ja auch nicht im Cockpit, schauen aber natürlich trotzdem mit raus, vor allem bei der Landung, beim Start und so weiter. Die haben ja auch zwei Augen und die werden natürlich genutzt. Und so fügt sich das perfekt ins Team auch fliegerisch ein. Mhm. Und zu guter Letzt haben wir natürlich den Piloten, natürlich, also der Luftfahrzeugführer, denn ohne den geht's nicht. Der Pilot ist immer ein Pilot mit sehr spezieller Vorerfahrung. Die verfügen über etliche Flugstunden und sehr, sehr viel Erfahrung, bevor die in der Luftrettung eingesetzt werden. Und der PIC, also der Pilot in Command, ist auch gleichzeitig sozusagen der Chef des Hubschraubers. Ne? Also er ist für die Sicherheit der Crew verantwortlich und trifft natürlich in letzter Instanz die Entscheidungen, räumt uns dann aber CRM-technisch immer auch ein Mitspracherecht ein. Also wir diskutieren das dann immer und das müssen sich alle gut mit der Entscheidung fühlen und dann sind wir auf dem richtigen Weg. Mhm. Und zu dritt, manchmal auch zu viert, wenn Hospitant dabei ist oder zum Beispiel ein neuer HEMS eingelernt wird oder ein neuer Arzt oder Ärztin, arbeiten wir dann primär, sekundär und ganz selten auch Tertiäreinsätze ab. Der Primäreinsatz ist dabei der klassische Notfalleinsatz, also der Patient befindet sich irgendwo außerhalb von dem Krankenhaus. Der Sekundäreinsatz ist dann ein Verlegungseinsatz, da ist der Patient oder die Patientin in einer Versorgungseinrichtung. Dabei handelt es sich sehr häufig auch um Notfallverlegungen, also das ist nicht minder dringlich, aber man unterscheidet da eben dazwischen. Mhm. Und wir haben da eine sehr gute Mischung. Christoph Gießen ist nämlich ein Dual-Use-Hubschrauber, das heißt, wir können für Primär- und Sekundäreinsätze eingesetzt werden und ich persönlich schätze das sehr. Mhm. Und die Tertiäreinsätze, wie gesagt, eher selten, das sind dann Organtransporte, Teamtransporte, zum Beispiel für ECMO, also Herz-Lungen-Maschine, Sucheinsätze und so weiter. Das ist jetzt aber nicht die ordinäre Erstaufgabe der Luftrettung, das kann mal vorkommen, ist aber relativ selten.
Okay.
Um perfekt auf das alles vorbereitet zu sein, haben wir natürlich auch ein bisschen spezielleres Equipment an Bord. Wir haben zum einen die Möglichkeit des Inkubatortransports bei uns in Gießen. Der Umbau kann sehr, sehr schnell erfolgen. Das ist wirklich eine Sache von 2-3 Minuten. Hole ich unsere Roll-In-Trage raus und muss dann einen kleinen Umbau vornehmen. Und dann kommt der Inkubator rein. Das heißt, wir haben hier sehr, sehr gute Möglichkeiten, Kinder zu transportieren und Neugeborene zu transportieren. Wir haben auch weitere Spezialausrüstung, wie zum Beispiel ein Set zur Klemmstelltorakotomie dabei. Das ist auch nicht abschließend. Da gibt es noch ganz viel mehr. Perspektivisch wird irgendwann Blut eingesetzt werden, um quasi vor Ort dann auch eine Blutkonserve zu geben. Und das möchte ich noch erwähnen, für wirklich spezielle Spezialfälle haben wir den Christoph Mittelhessen. Der steht in der Wetterau, auf dem bin ich auch gelegentlich eingesetzt. Das ist eine größere Maschine als so die übliche H-145 in der Luftrettung. Das ist nämlich bei uns in der Regel eine Eurocopter 155. Und diese Maschine hat wirklich sehr viel Platz, da spielt Gewicht kaum eine Rolle. Also man kann deutlich mehr Menschen mitnehmen und die ist auch Schwerlasttransport geeignet. Das heißt, wir können hier auch schwergewichtige Patienten und Patienten transportieren. Da sind die anderen, ich sag mal kleineren Hubschrauber, stark limitiert. Und jetzt noch was ganz Besonderes, dann bin ich auch schon fast fertig mit meinem Part. Christoph Gießen ist der Nachthubschrauber für Hessen. Das heißt, wir fliegen 24 Stunden, 365 Tage im Jahr, sofern das Wetter passt. Und das heißt auch, ich bin nicht nur HEMS-TC, sondern auch NVIS-TC.
Und was heißt jetzt das genau?
NVIS-TC, das steht für Night Vision Imaging System Technical Crew Member. Das heißt, wir fliegen nachts dann mit einem Nachtsichtgerät auf dem Helm oder auch bei Dämmerungen, je nachdem, in der Winterzeit kann ja auch bei der Tagschicht schon Dunkelheit eintreffen. Und das ist eine große Herausforderung, ne? Das ist nochmal eine völlig andere Sichtweise auf den Luftrettungsdienst. Mir macht es großen Spaß, aber es ist nicht ohne, ja, mit wenig Licht und dem Nachtsichtgerät zu arbeiten, das ist schon eine wirklich große Herausforderung. Aber jetzt wirklich genug von mir. Ich will heute andere Leute sprechen lassen, die noch viel mehr Expertise zu bieten haben als ich. Ich habe nämlich zwei hochkarätige Gäste getroffen.
Ja, das erste Mal, dass wir gleich zwei Gäste begrüßen dürfen. Und das ist eine totale Premiere natürlich. Ich konnte leider nicht dabei sein. Mike, du hast die Interviews übernommen und deswegen schalten wir jetzt direkt mal da rein.
Genau, ich habe mich mit Andreas Hennig getroffen. Er ist Hubschrauberpilot bei der Johanniter Luftrettung. Und ich habe mich mit dem Dr. Alexander Schlier getroffen. Der ist Notarzt auf Christoph Gießen. Und ja, genau, da schalten wir jetzt rein. Viel Spaß beim Anhören.
Viel Spaß.
Was wäre eine Luftrettungsfolge ohne einen waschechten Piloten? Und bei mir sitzt jetzt der Andreas Hennig, den habe ich gewonnen. Und ja, Andreas, herzlich willkommen, stell dich doch gerne einfach mal vor.
Mike, grüß dich. Ich bin also dein Hauptgewinn sozusagen. So,
ganz genau.
Ja, mein Name ist Andreas Hennig. Ich bin Rettungshubschrauberpilot, Fluglehrer und Prüfer und arbeite bei der HeliFlight Johanniter Luftrettung. Bin da im Bereich Luftrettung tätig, als Pilot, aber eben auch als Fluglehrer in der Ausbildung, als Prüfer, wenn man seine Lizenz verlängern muss oder Musterberechtigung eher gesagt sozusagen. Aber dann habe ich noch 2-3 andere Aufgaben, die in so den Bereich Safety und Compliance reingehen. Und insgesamt eine sehr bunte Mischung, die mir sehr viel Spaß macht.
Ja, bunte Mischung, das trifft schon ganz gut. Aber also ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass so dein Lieblingsbereich ist schon die Luftrettung. Und da frage ich mich, was ist denn an der Luftrettung so besonders? Was reizt dich daran?
Ja, also ich mache echt viele Sachen sehr gerne, muss man echt sagen. Nicht nur Luftrettung, aber Luftrettung natürlich auch. Bei der Luftrettung ist das Tolle, das ist das Spontane. Ich weiß nicht, wie mein Tag aussieht. Ich weiß nicht, was der nächste Einsatz sein wird. Es könnte ja jede Sekunde immer irgendwie klingeln und losgehen. Das heißt, man hat so einen gewissen Adrenalin-Grundsatz immer in sich drin. Und dann das spontane Landen. Und das ist eigentlich das, warum ich Hubschrauberpilot geworden bin. Dass ich außerhalb von Flugplätzen starten und landen kann und eben diese Landung planen. Auf die Autobahn, auf die Landstraße, ins Feld, in den Garten, wohin auch immer es geht. Dieses, ich weiß nie, was vorher kommt, ich muss spontan reagieren und mir was einfallen lassen.
Ja, sehr schön. Ich will mal mit einer kleinen Kuriosität anfangen, bevor wir so richtig tief einsteigen. Und zwar ein Rettungswagen, der braucht einen Verbandskasten. Mhm. Ja, wenn der in die Polizeikontrolle kommt, dann braucht er einen Verbandskasten nach DIN. Ist das bei einem Rettungshubschrauber dann auch so?
Natürlich.
Ja.
Ist auch so. Ich habe mir die Frage auch schon oft gestellt, wieso denn das? Das war auch mal bei mir Thema auf Instagram und dann kam natürlich die Antwort, kam dann zurück, naja, es könnte ja sein, dass wir abstürzen und dann sucht jemand einen Verbandkasten um dann uns zu helfen, den Insassen sozusagen. Aber das Problem ist, keiner sucht, wenn ein Hubschrauber oder ein Flugzeug abstürzt,
nach dem Verbandkasten
und der weiß auch nicht, wo in dem Trümmerfeld.
Ja.
Und geschweige denn Gott, wenn er den irgendwie finden würde, der nämlich auch sehr versteckt wäre, wenn man ihn denn finden würde. Also ich glaube nicht dran. Deswegen, ja.
Naja, aber gut zu wissen, das ist ja schon mal interessant. Ja, gibt es denn eigentlich auch weibliche Hubschrauberpilotinnen?
Natürlich gibt es die auch.
Das ist doch schon mal gut.
Die gibt es überhaupt keine Frage. Ja, es gibt natürlich nicht viele, weil man muss natürlich irgendwie so eine Affinität für diesen ganzen Technikkram mitbringen, sage ich jetzt mal. Und da muss man sich natürlich mit auseinandersetzen. Witzigerweise ist es bei Hubschrauberpilotinnen so, wenn sie in der Ausbildung sind, die haben schneller ein Feingefühl für den Hubschrauber als die Männer. Also die sind schneller am Anfang besser als die Männer. Das gleicht sich irgendwann wieder aus, wie in der Schule auch. In der Grundschule sind immer die Mädels am Anfang besser. Und die Jungs holen dann irgendwann auf. Aber es ist wirklich so mit Schönstreiben und so weiter. Da bin ich ganz hinten bei dem Thema. Und deswegen, aber es gibt ein paar auch schon sehr lange, aber es werden auch langsam mehr und mehr, aber langsam eben. Ja.
Okay. Also große Motivation an alle Frauen, die uns gerade zuhören. Mhm. Hubschrauberpilotin werden.
Ja, definitiv. Ja,
sehr schön. Jetzt gehen wir doch mal in die Vollen. Uns hören ja ganz viele auszubildende Notfallsanitäterinnen, Notfallsanitäter, uns hören Rettungssanitäterinnen, Rettungssanitäter, alles, was so draußen auf der Straße unterwegs ist. Und da frage ich mich, gibt es denn so eine Art Leitfaden für die da draußen auf der Straße? Wann kann man denn so einen Hubschrauber anfordern?
Naja, theoretisch kannst du uns immer anfordern.
Das ist schon mal
gut. Ich habe manchmal das Gefühl, wir fliegen auch für Haarspliss, ne? Solche Sachen. Also von daher, anfordern kann man uns natürlich immer. Oder, also möchtest du jetzt auf das Ergebnis raus, bei welcher Alarmierung jetzt, was für ein Typ vor Ort,
oder lieber fürs Wetter?
Rein fliegerisch?
Was wäre denn so der Einsatzradius hier?
Okay.
Christoph Gießen jetzt mal so als Beispiel, weil das ja so meine Heimatstation ist und du auch viel hier bist. Mhm. Was ist denn so der Radius?
Der Radius ist, also das Gute bei unseren Hubschraubern ist, und das finde ich auch das sehr Interessante eben bei der Geschichte ist, dass wir ja mit unseren Hubschraubern deutschlandweit fliegen. Wir haben ja nicht nur so einen beschränkten Radius, wo wir sagen 60, 70 Kilometer, das ist so der typische Radius um eine Station drumherum, sondern wir können deutschlandweit fliegen, das sind dann allerdings eher Verlegungen. So, jetzt tagsüber würde ich sagen, bewegen wir uns im Radius für Primäranfragen so in einem Radius eine Viertelstunde, 20 Minuten von uns weg ist schon relativ weit. Das sind so diese 60, 70 Kilometer, würde ich jetzt mal sagen. Nachts, wenn wir dann in die Nacht reingehen, sind ja viel weniger Hubschrauber angemeldet. Dann wären wir teilweise auch eben weiter wegbestellt, teilweise bis ins Ruhrgebiet und so weiter.
Oder Baden-Württemberg
oder
Badener Land.
Wohin auch immer, ne?
Ja.
Also ganz weite Strecken haben wir dann teilweise wirklich auch 45 Minuten oder mal eine Stunde sogar Anflug für eine Primäralarmierung, muss man echt sagen, ja. Also von daher, das sind weitere Strecken. Oder wir machen eine Verlegung. Dann
Klar.
fliegen wir quer durch Deutschland.
Ne? Wie schnell sind wir denn da so unterwegs? Wenn ich jetzt mir überlege, ich habe meinen Einsatz hier draußen, hier irgendwas Schlimmes und es sind 60 Kilometer nach Gießen.
Ja.
Wie lange braucht so ein Hubschrauber denn?
Ja, also wir fliegen ja 220 km/h Luftlinie ungefähr mit der H145. Mit der Dauphin und der 155 schaffen wir natürlich deutlich mehr. Da können wir dann
auch.
Die sind schneller, können wir auf über 300 gehen. Aber das ist 220 km/h
in der Luftlinie. Dann kann man sich's runterbrechen.
So.
Okay, also schon ganz schön schnell.
Wir sind von hier in Frankfurt in 10 Minuten.
Und keine Ampel.
Einfach geradeaus.
Hat denn so ein Hubschrauber auch Sonderrechte? Darf der Vorfahrt nehmen?
Also ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Wir haben natürlich kein Blaulicht dran. Wir haben natürlich irgendwo ein gewisses Sonderrecht. Allerdings ist es eben auch so, wir dürfen dabei niemanden gefährden.
Mhm.
Das heißt, wenn wir durch den Luftraum durch wollen, dann wird der Lotse alles möglich machen, Frankfurter Flughafen zum Beispiel, dass wir da schnell möglichst durchkommen. Wir können aber nicht sagen, da ist die Lufthansa im Anflug und egal, wir müssen da jetzt durch diesen Anflug durchpreschen und die soll abdrehen und beide halten aufeinander zu. Und das können wir nicht machen.
Okay.
Also da müssen wir einen Weg finden, wie wir uns irgendwie arrangieren. Den gibt es aber immer. Spätestens, wenn wir dann auf Baumwipfelhöhe fliegen, dann ist das Thema meistens durch, dass wir überall langkommen.
Ja. Okay. Den Einsatzradius, die Entfernung zur Station, ja mal abgehakt. Wie ist es denn mit dem Wetter? Ich habe jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass der Hubschrauber abgesagt hat, obwohl vor Ort eigentlich wolkenfreier Himmel war.
Mhm.
Wie kommt sowas?
Genau, das verstehen die meisten nicht. Die gucken dann eben hoch und sagen, hier ist doch super Wetter. Ja, aber das Problem ist, wir müssen ja erstmal da hinkommen. Und dann kann natürlich dazwischen ein Gebirge, ein Berg, ein Tal liegen, wo eben Nebel ist, oder tiefe Wolken oder Schneefall, also starker Schneefall, starker Regen, was auch immer. Und dann können wir da nicht durch. Wir können uns auch nicht selber in Gefahr bringen, das macht auch keinen Sinn. Also es gibt einfach Bedingungen, die wir haben müssen. Wir müssen eine gewisse Flughöhe haben und auch eine gewisse Sicht nach vorne. Und wenn das nicht gegeben ist, dann können wir einfach nicht fliegen. Das geht nicht.
Das heißt, draußen, ich glaube, draußen ist es jedem klar, wenn jetzt irgendwie krass Nebel ist, dann funktioniert das mit dem Hubschrauber nicht.
Genau.
Aber ansonsten ist das wahrscheinlich für jemanden, der nicht in der Fliegerei drin ist, auch schwer, das einzuschätzen, oder? Ob der Hubschrauber jetzt das fliegen kann oder nicht.
Ja, das ist wirklich schwierig. Vor allen Dingen, viele denken ja auch, wir können ja schnell mal in die Wolken fliegen und dann wieder raus. Das geht halt leider nicht, weil wir können nicht am Einsatzort einen Instrumentenanflug starten. Wir wissen ja gar nicht, was ist unterhalb diesen Wolken. Ja, da kann ein Windrad stehen, Hochspannungsmast, und der steckt in Wolken und dann kollidieren wir damit.
Oder jemand anders hat die gleiche Idee und fliegt in die Wolke.
Oder so, oder der Berg steckt auch in der Wolke, aber leider wollen wir dann da gerade runter. Ja, das ist auch doof. Also von daher, das ist ganz schwierig. Wir müssen immer auf Sicht fliegen. Ganz wichtig.
Okay, jetzt haben wir den Anflug schon hinter uns gebracht. So, ich bin jetzt in meinem Rettungswagen und ich höre dieses erlösende Geräusch der Rotoren und weiß, jetzt ist die Luftrettung da. Was, du hast vorhin schon ganz viele Beispiele genannt, hier Autobahn und im Garten zur Not und so weiter. Wie groß muss denn so ein Landeplatz sein? Oder was muss so ein Landeplatz bieten, dass ich draußen als Notfallsanitäterin oder als Notfallsanitäter sagen kann, ja, der Hubschrauber kann hier direkt vor meiner Nase landen?
Okay, dann steigen wir mal kurz ins Luftrechtliche ein. 2D mal 2D tagsüber und 2D mal 4D nachts.
Okay.
Jetzt muss man wissen, was D ist. D ist die Dimension des Hubschraubers, vom vordersten Rotorblatt bis zum Heck hinten. Wenn wir jetzt mal angenommen, die Maschine ist 12 Meter lang und 2D mal 2D sind eigentlich 24 mal 24 Meter. Das ist das, was wir bräuchten. Okay. Wir könnten noch auf kleineren Plätzen landen, aber wir machen uns das Leben leichter, wenn es mindestens die Größe ist.
Und es darf halt auch nichts schiefgehen, ne?
Richtig, ganz genau.
Ja. Okay, und muss das irgendwie... Muss der Landeplatz besonders sein? Ich meine, ich muss mal gucken, ob da Stromleitungen sind und so, das ist mir klar. Darf der eine Neigung haben?
Ja, wir können bis zu einer gewissen Neigung, ich sag mal ungefähr 10 Grad. Das variiert immer so ein bisschen von Hubschrauber zu Hubschrauber oder in welche Richtung wir den Hubschrauber absetzen am Hang, aber so ungefähr 10 Grad, das kann man jetzt draußen nicht messen. Da muss man ein Auge für haben. Und dann suchen wir uns sonst lieber was Grades, wenn es zu schräg ist, weil es geht einfach nicht, es funktioniert sonst einfach nicht.
Wie sieht das nachts aus? Der Landeplatz muss größer sein, das hast du schon erwähnt. Sonst irgendwelche Besonderheiten mit Nachtsicht? Muss ausgeleuchtet werden oder nicht?
Idealerweise ist der nachts natürlich ausgeleuchtet. Das heißt, wir wünschen uns dann immer die Feuerwehr herbei oder wir haben einen beleuchteten Sportplatz. Ist natürlich auch immer ganz toll, dass wir ohne Nachtsichtgerät reingehen können und dass es alles beleuchtet ist. Es gibt natürlich auch Piloten, die sagen, nein, ich bevorzuge das, mit dem Nachtsichtgerät anzufliegen, bitte alle Lichter aus. Das Schwierige daran ist, die Feuerwehr vor Ort, die tut mir immer so leid, weil die wissen nicht, wer kommt denn da jetzt als Pilot und Hubschrauber, ne? Und müssen sich darauf einstellen. Dann sagt der eine, oh, macht's aus, um Gottes Willen. Und die geben sich so viel Mühe mit dem Ausleuchten. Ich lande immer gerne mit Licht, also von daher Licht immer bei mir gerne an. Und dann sagen sie, oh, war's zu hell und so weiter. Also das ist immer sehr schwierig, aber ja, bei mir immer Licht an gerne.
Okay, dann können wir uns das schon mal merken. Ja. Jetzt ein Herzensthema von mir. Das CRM, das Crew Resource Management, das wird ein immer größeres Thema in der Medizin. Ne? Ja. Das gab's vor einigen Jahren, gab's das noch gar nicht so richtig und jetzt so langsam kommt es. Da gibt es ja diesen Film Just a Routine Operation, wo eben ein Pilot erklärt, wie in der Medizin Verbesserungen erzielt werden können durch CRM. Was bedeutet denn CRM für dich im Cockpit? Wie lebst du es? Was gehört da so dazu?
Ja, also ich habe dieses Thema CRM in der Medizin, das begleite ich schon sehr lange und ich bin froh, dass es kommt, weil es ist eine ganz tolle, wundervolle Sache, dass man nämlich zusammenarbeiten kann, ohne dass man sich gegenseitig die Köpfe dabei einschlägt und die Arbeit teilt, aber auch Fehler akzeptiert. Also sprich, wenn du jetzt mit mir im Hubschrauber fliegst, ne, und wir haben ja unsere Checklisten, die wir dabei durchgehen, wir sprechen uns ab mit dem, was wir machen und du kontrollierst nochmal alles, was ich dann vorher gemacht habe und sagst, du Andreas, pass mal auf, da ist was. Und ich sage, oh ja, stimmt, hast du recht. Dann speichere ich das ab und sage, verdammt. Ja, gut, dass der Mike das aber nochmal gesagt hat, dass es aufgefallen ist, dass man so zusammenarbeitet und nicht, dass ich sage, hey, da wo du sitzt, das ist so ein ganz doofer Spruch von Kapitänen früher, da hat früher mal mein Hut gelegen, ja? das ist total, dann kommen wir überhaupt nicht weiter, dann haben wir kein Teamwork im Cockpit. Also von daher bin ich froh, ich lebe das gerne, wir haben ja da auch spezielle Kurse für bei der Johanniter Luftrettung und da kann man viel mitnehmen und ich bin immer froh, wenn einer neben mir sitzt, der auch nochmal drüber guckt, dass wenn man irgendwie einen Fehler macht oder irgendwas auffällt, sagt Andreas, da ist ja was, da ist ja dies. Und das funktioniert nicht in dem Moment, wenn man als Kapitän drin sitzt und sagt, hier, ich mache alleine, lass mich mal in Ruhe. Ja? Funktioniert nicht. Weil dann sitzt trotzdem irgendwo einer und der sieht das, traut sich aber dem anderen das nicht zu sagen und dann passiert es einfach.
Das heißt, du erwartest von deinem HemsDC auch eine aktive Mitarbeit.
Sehr gerne. Also ich freue mich drüber.
Wie sieht das aus im Landeanflug irgendwie? Der eine sieht was der andere vielleicht nicht sieht und jetzt gibt es da Diskrepanzen im Cockpit? Wer hat recht?
Na, wer hat Recht, ist ja immer schwierig, weil es gibt ja, das ist ja wie in einer Beziehung, da gibt es immer zwei Seiten, zwei Anschuldigungen. Ja. Also von daher, aber mir ist es egal, was mein, wenn mein Technical Crew mir mal sagt, Andreas, da unten ist ein Stock oder wir müssen durchstarten oder wir machen Stopp, dann mache ich das ohne nachzufragen. Das okay. Ist egal, dann ja, genau, ich das
darauf
so.
Wollte ich raus.
Ne? Dann frage ich jetzt gar nicht nach, dann starten wir nochmal durch, fliegen eine Runde, dann kannst du mir erklären, was waren da jetzt, dann sage ich, okay, total doof, also gut, dass du es gesagt hast, total doof, wenn es schiefgegangen wäre, machen wir einen neuen Anflug und setzen wir die Maschine woanders ab. So, und hättest du nichts gesagt, wäre es schiefgegangen. Ja, ja, daher bin ich froh, dass ich noch jemanden dabei habe.
Und wir wollen alle wieder gesund abends so nach Hause. Ne?
Mit Patient.
Ja, das war schon mal sehr interessant, lieber Andreas. Vielen Dank.
Gerne.
Jetzt habe ich gehört, ja, so von verschiedenen Ecken, du bist auch Podcaster. Worum geht es denn in deinem Podcast? Wie heißt der und wo kann man den hören?
Ja, genau. Also, unser Podcast heißt Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Und den mache ich mit einem Polizeihubschrauber zusammen, mit Tim. Mhm. Und Tim und ich haben uns vor etwas über einem Jahr zusammengefunden und haben gesagt, komm, wir machen mal einen Podcast für all diejenigen, die sich für die Luftfahrt interessieren, aber eben nicht fliegen, aber trotzdem es cool finden, vielleicht was darüber zu erfahren und irgendwie na, ne, auch Fragen zu stellen, da kann man auch so ein bisschen mitmachen. Und der kommt alle zwei Wochen raus und den findet man bei Podigy, bei Spotify, bei iTunes, bei weiß ich nicht was,
überall. Überall, wo es ja. Podcasts gibt,
ja, genau, das ist
richtig. Unser Spruch immer.
Ja, genau, richtig, ja.
Ja, sehr schön. Dann, wer da Interesse dran hat, darf da gerne mal reinhören
sehr
und
gerne.
Grüße da lassen. Mhm. Da unterstützen wir uns ja gegenseitig. Ja, Andreas, vielen Dank. Wer allgemein mehr von dir hören will, der kann eben den Podcast hören. Wer mehr von dir sehen will, dem kann man vielleicht deinen Instagram-Account ein bisschen ans Herz legen. helifliegen.fi.
Ganz richtig? Genau, richtig.
Da bist du sehr aktiv. Da gibt's viele Bilder, viele Videos, viele Infos und Hintergrundinformationen. Und Andreas, eine medizinische Ausbildung hast du nicht, oder?
Nee, leider nicht. Ich habe ja so mir ins Herz geschlossen, irgendwie so ein bisschen, dass ich da den, was ist denn das? Ich verwechsel es jetzt mal. Rettungsassistent?
Rettungssanitäter.
Rettungssanitäter machen wir jetzt. Entschuldigung, genau, andersrum war es. Den gerne machen wollen würde. Das Problem wird sein, dass ich auch die Zeit dafür brauche. Aber das wird mich schon wahnsinnig interessieren und reizen, einfach um wieder was dazuzulernen.
Ja.
Das ist ja das, was ich in der Fliegerei auch mal versuche, dazuzulernen. Und das würde mich schon wahnsinnig reizen, das zu machen, ja.
Ja, dann haben wir vielleicht was für dich. Und zwar als kleines Dankeschön vom Verlag möchten wir dir eine Ausgabe von Notfallsanitäter retten übergeben. Das ist jetzt quasi das ganz umfangreiche Buch hier. Du siehst schon
riesig. Och, ihr seid ja verrückt, um Gottes Willen.
Ich wünsche dir viel Spaß damit.
Ja, lieben Dank. Mal rein.
Und super. Vielleicht findest du auf einer der höheren Seiten ein schönes kleines Foto von mir. Dann kannst du ausschneiden und
okay,
ja, Bart reinmachen.
Einen Kühlschrankmagneten draus machen, genau. Meine Herren. Das ist ja ein Riesenwälzer. Ja. Lieben Dank dafür, das ist lieb. Ja.
Viel Spaß bei Dankeschön. Fragen und vielen Dank. Bis nächstes
Dank
Mal.
Dank dir. Ja,
ciao.
Mike, bye.
Ja, wer im Cockpit sitzt, das haben wir uns jetzt schon näher anhören dürfen und viel darüber erfahren. Aber auf dem Hubschrauber steht ja Notarzt auf beiden Seiten und dementsprechend fehlt natürlich zur Vollständigkeit noch ein ganz elementar wichtiges Besatzungsmitglied. Ohne ihn oder sie geht's nicht, der Notarzt bzw. die Notärztin. Und deshalb sitzt neben mir jetzt der Dr. Alexander Schlier, Hubschrauber-Notarzt hier auf dem Christoph Gießen. Hallo Alex.
Hallo zusammen.
Ja, vielleicht beginnen wir zum Einstieg einfach mal bei dir persönlich. Lieber Alex, hast du Lust, dich einfach mal kurz vorzustellen und uns deinen Werdegang mal kurz darzulegen?
Ja, mein Name ist Alex Schlier. Ich bin leitender Oberarzt in der Klinik für Anästhesie und operative Intensivmedizin am UKGM, also Uniklinikum Gießen und Marburg im Standort Gießen. Und bin seit 2000 bin ich im Rettungsdienst tätig, habe die klassische Karriere. Ich war mal Rettungssanitäter, habe dann angefangen Medizin zu studieren. Dann wurde ich irgendwann mal Assistenzarzt, Facharzt, Oberarzt, leitender Oberarzt und habe quasi die ganze Karriere im Rettungsdienst so mitgemacht. Ja, und mittlerweile fliege ich seit über 10 Jahren auf einem der hiesigen Rettungshubschrauber.
Ja, wunderbar. Vielen Dank. Was ist denn so, ich habe jetzt gerade schon gehört, du bist schon sehr lange Notarzt, was ist denn für dich so das Spezielle an so einem Dienst in der Luftrettung? Gibt es da ein Highlight für dich, ist das was Besonderes? Wie fühlst du dich da?
Ja, mittlerweile, wie gesagt, mache ich das seit 10 Jahren. Highlight, natürlich, Luftrettung ist was anderes, als wenn man bodengebunden unterwegs ist. Man hat ein kleineres Team, das heißt, man muss sich, also das Team ist zwar auch auf dem NEF relativ klein, aber man muss sich extremst absprechen, weil in der Luft gelten andere Voraussetzungen als auf dem Boden. Und dieser Part aus Luft, Technik, Medizin, das ist halt das, worauf es ankommt und was halt relativ viel Spaß macht.
Ist die Aussicht noch was Besonderes für dich oder wird das irgendwann normal?
Die Aussicht ist was Tolles, gerade wenn man Tage hat, wo draußen viel grau ist. Und dann freut man sich, wenn man ein bisschen höher fliegt und dann doch mal ein paar Sonnenstrahlen abkriegt. Nichtsdestotrotz ist es Arbeit. Und ja, früher guckt man gerne raus. Heutzutage muss man sich noch mehr auf den Patienten konzentrieren. Aber es ist natürlich was Tolles.
Die Gabi hat mir eine Frage mitgegeben, mit persönlicher Widmung sozusagen. und sie sagt, die Luftrettung, die hat ja so einen gewissen Expertenruf. Ne? Da ist nicht wegzudenken. Woher kommt das denn? Was meinst du? Ist das eine bessere Auswahl des Personals, häufigeres Training, mehr Erfahrung? Wo kommt das her?
Ja, da wäre ich vielleicht ein bisschen vorsichtig, von Experten zu sprechen. Weil im Endeffekt ist die Frage, wo arbeite ich gerade? Wenn ich jetzt auf dem NEF unterwegs bin oder aus der Luft, bin ich immer noch der gleiche Alex Schlier und vollziehe die gleichen Tätigkeiten halt einfach. Man muss halt unterscheiden, was ist es für ein Hubschrauber? Ist es ein Rettungshubschrauber oder ist es ein Intensivtransporthubschrauber? Und demnach sieht man schon eine andere Auswahl an Ärzten, die dort tätig sind. Das heißt, auf einem ITW brauche ich ja einen besser qualifizierten Notarzt als auf dem NEF. Ja. Und das Gleiche habe ich zum Beispiel auf einem Dual-Use oder auf einem ITH genauso. Und da kommt natürlich schon ein bisschen auf Selektionierung raus, dass halt nicht der kleine Notarzt, der quasi 2 Jahre Weiterbildung hat, jetzt anfängt zu fahren. Und dann auf dem Hubschrauber sind halt doch schon vielleicht ein paar erfahrene Kollegen, die halt das Ganze schon ein paar Jährchen machen.
Gibt es denn Maßnahmen, die du auf dem Hubschrauber häufiger durchführst als am Boden? Also zum Beispiel die berühmte Thoraxdrainage oder so, die in der Luftrettung häufiger vorkommt, oder eine Narkose?
Also Narkose, klar. Also ein Großteil unserer Patienten sind halt narkotisiert. Ja, wir machen relativ viele Verlegungen, so 50-50, 50 Notfall, 50 Intensivverlegung. Da sind natürlich ein Großteil dieser Patienten unter Narkose. Also das ist ein Standard, und als Anästhesist ist ja unser tagtäglich Brot halt einfach. Klar. Ansonsten von den Maßnahmen, so Thoraxdrainagen, ja, muss man dran denken. Ist aber jetzt auch nicht die Maßnahme, die man am meisten durchführt. Meistens sind es halt einfach Intubationen halt einfach. Ja. Wo man vielleicht Kollegen hilft, die es vielleicht nicht so oft machen.
Da haben wir es jetzt gerade schon, ja, Kollegen helfen und so weiter. Wenn du es so grob zusammen abreißen müsstest, was sind denn so die medizinischen Vorteile von so einem Rettungshubschrauber? Abgesehen davon, dass er schnell ist.
Ja, es ist ein taktisches Rettungsmittel. Ja. Das ist, glaube ich, Strich drunter. Ja, es kommen halt Leute per Luft, die vielleicht an Orte kommen, wo man vielleicht nicht so schnell hinkommt, und sie kommen natürlich auch, können auch schnell weiter irgendwo hinfliegen. Und deswegen ist gerade auch vielleicht bei Großschadenslagen kann man halt dem Hubschrauber einen Patienten übergeben, der halt einfach einen Patienten nicht in die nächste Klinik fliegt, sondern eins weiter und dadurch die nächste gelegene Klinik frei hält. Also das ist ein Riesenvorteil, halt einfach dieses taktische Sehen, die Schnelligkeit. Die Schnelligkeit wird aber aufgehoben, wenn man viel umlagern muss und wenn man vielleicht nicht direkt vor Ort
Bodentransport braucht,
vor Ort landen kann und in der Klinik auch nicht direkt abgeben kann. Dann hat man halt einfach diesen Vorteil wieder zum Nachteil gewonnen. Ja.
Das ist jetzt die perfekte Überleitung. Gibt es denn so richtige Herausforderungen, Dinge, die im Hubschrauber nicht gehen, die am Boden besser sind, und auf was musst du besonders achten, bevor du startest mit dem Hubschrauber?
Also die Planung ist ganz wichtig halt einfach, während des Transports, also beziehungsweise bevor ich den Patienten in den Hubschrauber reinlege, da muss ich mir schon Gedanken drüber machen, wo komme ich ran, komme ich an die Hand ran, also an den Zugang halt einfach, kann ich ein Medikament spritzen, ist mein Perfuser in der Nähe, dass ich halt einfach den bedienen kann, ist der Patient gut eingepackt, also das sind so die Dinge. Und die größte Herausforderung als Arzt, ich bin Anästhesist, ich mache zwar viel selbst im OP, aber da gibt's keinen Pfleger, keine Schwester, die mir einfach hilft, ja? Weil ihr müsst vorne sitzen, so Gewichtsprobleme und sowas halt einfach, und ich sitze halt hinten alleine, und wenn ich ein Medikament im Hubschrauber brauche, muss ich halt erst eine Tasche aufmachen, muss es mir zurecht machen, und das ist halt nicht so einfach. Das ist im RTW oder im ITW halt deutlich einfacher. Die nächste Herausforderung ist halt zum Beispiel nachts, wir fliegen ja auch 24 Stunden mit unseren Hubschraubern, ist halt einfach, da kann ich nicht mal rechts ranfahren, wenn ich ein Problem habe. Ja. Im RTW fahre ich rechts ran, mache das Warnblinklicht, alles gut. Einen Piloten nachts einen Landeplatz suchen zu lassen, schon nicht ohne.
Ja. Und du machst hinten das Licht an und vorne ist Geschrei groß, weil man in den Nachtsichtgeräten nichts mehr sieht.
Sowas auch, ja, das geht sogar noch, ja, aber ja, das ist nicht ganz einfach.
Gibt es denn ein spezielles Patientenklientel, so eine spezielle Gruppe mit verschiedenen Erkrankungen oder so, die man besser nicht fliegen sollte, wo es vielleicht sogar kontraproduktiv wäre, die zu fliegen, oder fliegen wir alles?
Also jeder wird ja jetzt als erstes vielleicht dran denken, oh, die Höhe, das macht ein Problem mit Spannungspneumothorax.
Ja, genau.
Das ist so der Klassiker. Da muss man so, kann man mal ein paar Bücher lesen und gucken, wie hoch ist der Luftdruck, ab wie viel tausend Metern macht es da überhaupt Probleme. Das ist gar nicht so. Und da, wo wir fliegen und wenn wir so ein Problem haben mit einem Ilios oder sowas oder mit einem Pneumothorax, dann kann man das auch mit einem Hubschrauber pflegen. Probleme sind eher infektiöse Patienten. Mhm. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil man kann sich nicht so gut schützen oder die Piloten vorne, wie ein Fahrer an einem RTW, der hat eine Trennwand zum Beispiel. Da muss man schon geeignetes Material halt einfach haben. Und was man gar nicht fliegen kann, ist halt einfach ein Patient mit Flugangst.
Ja,
und wenn der Patient
daran denkt man gar nicht.
Und wenn der Patient halt einfach sagt, hey, ich möchte nicht zur Sedierung haben, dann kann ich halt einfach nicht fliegen, weil ich kann ja nicht einfach überwältigen, gegen seinen Willen. Und Patienten, die natürlich randalieren, da muss ich halt auch aufpassen. Sowas geht halt nicht.
Wie ist das denn mit so ganz komplex beatmeten Patientinnen und Patienten, so ARDS und sowas? Macht denen die Höhe was aus?
Ja, die macht denen schon was aus, aber in den Höhen, wo wir jetzt fliegen, sage ich mal, dann geht das halt einfach. Natürlich, wenn wir schlecht Wetterfronten haben, dann müssen wir vielleicht höher oder hügelige Gebiete. Das ist eine Absprache mit den Piloten halt einfach. Wenn ich sage, ich habe einen Patienten, der halt tief geflogen werden muss halt einfach, dann planen wir halt einfach die Strecken und dann geht das eigentlich auch. Ja.
So als kleiner Guide für Fußgänger. Wir denken uns jetzt raus in den Rettungswagen, Notfallsanitäterinnen und Rettungssanitäter sind zusammen unterwegs. Wann kann denn ein Hubschrauber angefordert werden? Oder was sind so die klassischen Einsatzbilder, wo draußen eine Lampe angehen sollte? Ah, Hubschrauber.
Das ist eine gute Frage. Also eigentlich Hubschrauber, erstmal wenn ich einen Notarzt brauche. Das ist immer das Erste. Da ist ja egal, ob derjenige per Fuß, per Rad, per Auto oder per Luft kommt. Ja, wenn man Hilfe braucht, ruft man um Hilfe und dann kommt das geeignete Rettungsmittel. Und das ist halt erstmal der Arzt. Da wäre es mir eigentlich egal. Es geht um weite Strecken. Das ist ganz wichtig. Wenn wir halt einfach heutzutage durch die Spezialisierung der Kliniken, wenn wir halt nicht die geeignete Klinik als nächste Klinik haben und man sagt, der Patient braucht aber definitiv diese Intervention, die in der nächsten Klinik halt einfach nicht zur Verfügung steht, dann wäre halt der Rettungshubschrauber das richtige Medikament. Was auch immer so im Raum steht, ist dieser schonende Transport. Ja, mit dem Hubschrauber kann man halt einfach ganz gut fliegen und da hat man keine Schlaglöcher. Aber man darf auch nicht vergessen, wenn ich vielleicht dann doch nicht an der Klinik direkt landen kann und vielleicht noch zweimal umladen muss, dann habe ich diesen Vorteil vom Hubschrauber vielleicht auch wieder verloren halt einfach. Also man muss alle Eventualitäten zusammenziehen. Nichtsdestotrotz, gerade am Anfang, wenn ich vielleicht einen Schwerstverletzten habe und ich weiß, ich brauche ein paar Meter in eine Klinik, dann kann man natürlich sollte man frühzeitig in den Hubschrauber denken, weil der hat natürlich auch eine gewisse Anflugstrecke, wenn es nicht gerade der nächste ist oder nachts halt einfach. Man muss sich immer überlegen, Ziel für einen Patienten ist es ja, so schnell wie möglich in der Klinik zu sein. Und da ist es erstmal egal, ob es der Hubschrauber ist oder das Auto. Wichtig, man muss schnell sein.
Gibt es denn von dir aus noch Erwartungen, die du an die bodengebundenen Kolleginnen und Kollegen hast? Irgendwas so als Take-Home-Message, was du noch mitgeben willst?
Erwartungen? Ja, ich finde immer, die Sicherheit geht vor. Das kann man vielleicht nochmal so mitgeben. Also wie näher ich mich irgendwie so einem Hubschrauber?
Das haben wir vorhin auch schon kurz angesprochen, ja.
Dafür haben wir immer Angst. Da hat bestimmt der Pilot gesagt, ich sage das immer, das ist wie ein Pferd. Ein Pferd nähere ich mich nie von hinten.
Ja.
So ist es bei einem Hubschrauber auch. Also deswegen bitte darauf achten. Aber was für mich medizinisch zum Beispiel wichtig wäre, ist halt einfach, dass der Patient gut vorbereitet ist. Ja? Dass der Patient vielleicht schon die Infusionen gut hingelegt haben, vielleicht schon mit einer Verlängerung drin sind. Und dass man nicht unbedingt auf den Hubschrauber wartet, wenn man ein Problem hat und dann vielleicht auch mal schnell losfährt. Aber wenn man sagt, man braucht den jetzt, dann kann man natürlich auf dieses Rettungsmittel zurückgreifen, klar.
Ja, Alex, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Gerne.
Du hast Nachtdienst heute auf dem Christoph Giesen, dann wünsche ich dir eine ruhige oder angenehme Nacht, jeder Wunsch. Und ja, vielen Dank.
Gerne, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ja, das war's dann auch schon wieder mit der heutigen Folge. Damit würde ich das auch schon abschließen.
Ja, das war wirklich sehr, sehr spannend. Ein ganz, ganz großartiger, toller Einblick.
An dieser Stelle nochmal vielen Dank an euch beide für die Bereitschaft, bei uns mitzuwirken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch die Interviews zu führen und finde, da ist was richtig Gutes dabei rumgekommen und ich hoffe, es hat allen Hörerinnen und Hörern auch gefallen.
Ganz, ganz herzlichen Dank von mir natürlich auch an der Stelle. Ich wünsche euch weiterhin alles, alles Gute und ja, herzlichen Dank dafür.
Ansonsten vielen Dank an alle fürs Anhören. Sagt's weiter, abonniert uns und many happy landings. Bis dann.
Genau, bis dann.
Diese Folge von Notfalleinsatz retten ist eine Produktion von Thieme aus dem Jahr 2024. Das Skript entstand in Zusammenarbeit mit der Redaktion von Retten Notfallsanitäter. Autoren und Stimmen Mike Mann und Gabi Wagner. Schnitt und Sound Daniel Dünchem.
Notfalleinsatz. Retten.